Montag und herzlich willkommen zur 111. Podcast-Episode von Oshun, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast. Wenn man sich mal überlegt, was in den letzten mehr als 4 Jahren so passiert ist, gestartet und gegründet von Simon Buß und meiner Wenigkeit Amadeus Thüner, mittlerweile ergänzt um Fabian Fabs Gorsler und an dieser Stelle auch Shoutout an unseren Mann auf Instagram, Till Nürnberger, der jetzt auch das Team als vierte Person ergänzt, plus all die Leute, die im Hintergrund uns noch supporten, wie beispielsweise Marie Schöninger, wenn es um Foto- und Covergestaltung geht, oder halt eben auch Errol und sein Team von Ego Trips, die sich um zum Beispiel unser Merchandise kümmern. Da passiert sehr, sehr viel. Wir sind sehr, sehr froh darum. Warum erzähle ich das in diesem Intro? Weil ich sonst kaum erzähle. Und ich finde, das gehört an dieser Stelle mal gewürdigt. Also bevor wir dann in das Thema der 111. Episode gehen, erstmal dieses Intro und erstmal diese kleine Würdigung an dieser Stelle. Und ich finde, das gehört sich auch so. Abseits davon hilft es uns natürlich auch immer, liken, kommentieren, abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei YouTube, wo auch immer ihr diesen Podcast hört und im besten Falle genießt. Abonniert die ganze Nummer, damit ihr darüber auch die Push-Notification bekommt, dass eine neue Episode draußen ist. Liked die ganze Geschichte. Bewertet sie gerne mit 5 Sternen und einer positiven Rezension. Das kann man unter anderem auf Apple Podcasts, was Rezension anbelangt, und 5 Sterne, was unter anderem bei Spotify funktioniert. Tut das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Das hilft uns sehr. Das hilft uns sehr im Ranking. Das hilft uns sehr, dass wir uns danach die Eier schaukeln können und sagen können, Mensch, wir sind so tolle Menschen, wir machen hier einen tollen Podcast. Aber Spaß beiseite. Das ist der Support, den ihr uns geben könnt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es tut. Von daher, wenn ihr diesen Podcast weiter genießen wollt, tut uns bitte den Gefallen. Abonniert ihn dort, wo ihr ihn am liebsten hört. Und ansonsten, vielleicht kann man sich ja auch ganz einfach merken, alle 2 Wochen sonntags kommt dieser Podcast, das schon seit über 4 Jahren. Und jeden Freitag gibt es auch News. Und das mittlerweile auch schon seit mehr als 1,5 Jahren. Und dann soll es das mit diesem Intro auch gewesen sein, mit diesem kleinen Monolog. Und erstmal herzlich willkommen, Fabian Fabs Gorsler, auf der anderen Seite des Mikrofons. Jetzt darfst du auch nicht mal was sagen.
What up? Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein.
So soll es sein. 111. Episode. Bevor wir in das Thema gehen, aber natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch hochoffiziell auch an dieser Stelle. Deine Hochzeit wurde vollzogen. Du bist ein geehelichter Mann. Es gibt jetzt Mann und Frau Gorsler, wobei, habt ihr Namen umbenannt, getauscht, zusammengebaut? Wie habt ihr das gemacht?
Genau, lustig, dass du fragst. Also ich habe ihren Namen angenommen. Ich heiße jetzt nicht mehr Fabian Gorsler, sondern Fabian Fidora offiziell.
Es ist schon eingetragen, weil dann muss ich das jetzt auch alles beim Podcast ändern. Das ist dir bewusst. Du weißt, was für eine Bürde du hier aufgebaut hast.
Aber das wollte ich noch sagen. Wir haben jetzt entschieden, dass ich weiterhin Fabian Gorsler, der Sneakerhead bin, aber Fabian Fidora, der Ehemann. Das heißt, wenn ich mal wieder schreibe, freiberuflich oder, keine Ahnung, etwas ins Internet setze und so, das unter meinem Artist-Name Fabian Gorsler.
Ist es wirklich so? Bleibt es so? Muss ich nichts ändern? Das heißt, es bleibt dabei Fabian Fabs Gorsler. Ich habe das auch schon so schön drin geflowt, von daher.
Genau.
Okay, das heißt, Instagram-Handle bleibt auch weiterhin.
Also Instagram-Handle bleibt ja MySidePack. Und darunter steht dann Fabian Fidora, formerly known as Gorsler. Also Gorsler ist immer noch dabei. Aber wie gesagt, ganz, 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 ganz offiziell heiße ich jetzt Fabian Fidora. Ich finde, es klingt auch ganz nice, heißt so FF. Aber auch für die Privatsphäre habe ich gedacht, wenn ich jetzt weiterhin schreibe und so, dann ist es vielleicht schöner, Gorsler online zu heißen, weil es gibt ja immer Hater und Leute, die blöde Kommentare schreiben oder was weiß ich. Und da schütze ich so ein bisschen meine Privatsphäre dabei, was eigentlich ganz praktisch ist.
Dann ist es gut, dass du es an dieser Stelle erklärt hast. Ich werde dich gleich in meinem Telefonbuch auf jeden Fall nochmal umbenennen oder ich gebe dir ein kleines AKA, das ist ja auch immer ganz nice. Aber abseits dieser Geschichte natürlich, wie war die Hochzeit?
Es war wunderschön. Also genau wie bei euch, kleine Runde, Familie. Bei euch waren ja noch ein paar engere Freunde dabei, bei uns war es halt nur Familie und es war unglaublich schön. Wir waren morgens ziemlich früh am Standesamt, waren, glaube ich, die ersten sogar oder hatten den ersten Termin, besser gesagt. Und danach haben wir dann so ein paar Fotos gemacht, so wie man es traditionellerweise macht. Sind dann in den Tiergarten, haben dort gebruncht. Meine Mutter, mein Vater und mein Bruder waren dabei und Hannas Mutter auch. Und das Essen war super, Kaffee am Neuen See, schöner Blick aufs Wasser, auf die Bäume.
Oh, das ist wirklich nice.
War magisch. Und die hatten uns halt so einen richtig schönen Tisch draußen in der Ecke unter einem Baum gegeben, ein paar Blumen hingestellt und so. Es war mega, mega nice. Die haben sich wirklich sehr, sehr gut um uns gekümmert. Danach gab es dann so ein bisschen Freetime, da konnte jeder so ein bisschen chillen und tun und machen, was er wollte. Hannah und ich haben dann ein kleines Nickerchen gemacht, weil es ja schon auch in kleiner Runde relativ anstrengend war und nicht anstrengend in dem Sinne, sondern eher, wir wollten, dass alles gut läuft und ist es ja dann auch am Ende. Aber wenn man sich dann halt so die ganze Zeit so angespannt und aufgeregt fühlt, dann ist man am Ende irgendwie mental erschöpft und da hat uns die Ruhe so ein bisschen am Nachmittag gut getan. Abends haben wir dann bei uns gegrillt. Ich habe extra einen neuen Grill gekauft dafür und war einfach mega nice. Mein Vater war, also ich habe meinen Vater seit 3 Jahren jetzt nicht mehr wegen Corona gesehen. Der wohnt in Thailand, also war auch super schön, dass er da war.
Toll.
Ja, es war mega schön. Ich waffel jetzt so ein bisschen, aber wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit, haben auch ein paar schöne Fotos und Erinnerungen und ja, war mega, mega nice.
Toll, so soll es sein. Das freut mich sehr zu hören. Und
danke.
An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch euch beiden. Weiterhin alles, alles Gute auf eurem gemeinsamen Weg, auf das ihr viele, viele Jahre und viele, viele Kilometer zusammen geht.
Vielen Dank, ja. Aber du hattest ja auch letztens eine schöne Zeit. Du warst auf Rügen, habe ich gehört, gesehen. Du hast es mir gesagt. Wie war's?
Ja, verstecken konnte ich es nicht. Es war wunderschön. Wir haben uns den perfekten Zeitraum ausgesucht, in der Zeit, wo es in Berlin fast 40 Grad hatte. Und an der Stelle auf jeden Fall ein Shoutout an Rami von Sneakers and Stuff Berlin, der die Tage, als wir uns gesehen haben, so schön sagte, wenn es in Berlin richtig heiß ist, dann kommt es nicht nur von oben, sondern auch von unten und von links und von rechts.
Das
und
stimmt.
Es riecht einfach nach Beton und Asphalt und es ist dann schon wirklich heftig. Also das ist auch schon nicht mehr mit zu spaßen, um ehrlich zu sein. Also Temperaturen bei über 40 Grad und das halt in unseren Breitengraden, also dass das mal passiert, okay, aber in der Art und Weise ist es schon wirklich heftig. Und den Zeitraum hatten wir uns gar nicht gewollt ausgesucht, weil ne, so weit im Voraus konnte man da jetzt auch nicht hinschauen, aber wir waren schon ein paar Tage auf Rügen. Meine Schwiegereltern haben ja dort ein Haus und wir haben das große Glück, dass wir die sind, die am nächsten dran wohnen. Ne? Berlin, Rügen, das sind mit dem Auto 2,5-3 Stunden, dann ist man ja schon da. Und von daher, immer wenn es die Möglichkeit ergibt und gerade niemand anderes im Haus ist, fahren wir eben hin. Und als wir dann ein paar Tage schon dort waren und wirklich auch schönes Wetter hatten, sahen wir dann aber auch schon die Wettervorhersage dann für die nächsten Tage und waren so, okay, also wenn es wirklich so heiß werden soll und aber hier auf Rügen natürlich auch warm und schön, aber eben dementsprechend echt auszuhalten, plus Meer, plus Strand, lass einfach noch ein paar Tage da sein. Und das ist ja das Tolle, auch mit meiner Arbeit als Freiberufler eben im Bereich Brand Consulting und Culture Communications, dass ich nicht ortsgebunden bin. Ich kann von überall aus arbeiten. Ich habe am Strand gelegen und entspannt E-Mails geschrieben und ich habe im Haus gesessen und entspannt auch Podcasts aufgenommen oder Telefonate geführt. Also das kann ich mir großartig einteilen und bin da sehr dankbar für. Und deswegen ist es auch kein Urlaub und auch keine Workation und auch kein Home Office away from home oder ähnliches. Es ist halt einfach Leben und es ist sehr, sehr schön, dass ich das so umsetzen kann. Und dementsprechend haben wir gesagt, dann bleiben wir noch ein paar Tage und hatten eine wunderbare Zeit. Also schlussendlich waren es 12 Tage, die wir dann da waren, auf 6 geplant, aber glücklicherweise steht da auch eine Waschmaschine und ein Trockner im Haus, also von daher ging das auch. Und manchmal bestellt man sich ja auch Schuhe einfach dorthin. Da kommen wir dann auch mal direkt zu meinem latest Pickup. Das war dann auch der New Balance 99 V3 Seasalt. Und ich mag es total gerne, wenn man etwas länger woanders ist, sich auch eben Schuh dorthin zu holen oder halt eben, wenn man beispielsweise in einer größeren Stadt ist und Sneakerstores auscheckt, sich dort auch was zu kaufen, weil dann hat man direkt eine schöne Geschichte, die sich mit dem Schuh, mit dem latest Pickup, mit dem Korb verbindet. Und so war es dann eben auch mit dem V3 Seasalt, was passenderweise vom Namen her dann auch noch gepasst hat. Also von daher, 99 V3 Seasalt ist einer der latest Pickups. Abseits davon habe ich mir noch den Vans Authentic von und mit Braindead geholt. Ich fand es unfassbar smart, wie Braindead ihr Kopflogo, ne, Brain, auf dieses Checkerboard-Muster von Vans umgebaut hat. Deswegen musste der ran, ich finde, 100 Euro für ein Vans Authentic auszugeben, schon hart, ehrlicherweise.
Was kosten die normalerweise? Das weiß ich gar nicht.
Also die liegen sonst ganz gerne auch mal so bei roundabout 60 Euro. Also du kannst sie natürlich günstig im Sale schießen. Manchmal gibt es halt eben Collabs wie bei Branded, die ein bisschen teurer sind. Dann kommt es auch ein bisschen drauf an, ob es eine Vault-Geschichte ist und so weiter. Eigentlich 100 € für einen Vans Authentic ist, wie gesagt, schon happig. Auf der anderen Seite aber auch ganz viel Liebe an Vans und auch immer von Vans bekommen. Und die schmeißen mich ja auch gerne mit Seedings und Paketen zu. Macht da gerne weiter mit. Aber da finde ich es dann halt auf jeden Fall auch fair, wenn ich auch mal Geld in die Hand nehme. Von daher, der musste auf jeden Fall auch ran. Wo wir schon beim Thema Seedings sind, da gab es auch tatsächlich drei Stück, über die ich mich sehr gefreut habe. Zum einen gab es den Filling Pieces mit Ace. Den habe ich im Rahmen des Friends and Family Dinners, im Rahmen wiederum der Sieg von vor gut 2,5, 3 Wochen bekommen. Das war total schön. Shoutout an Yassin an dieser Stelle. Der hatte mich zum Friends and Family Dinner eingeladen, im Standard in der aus meiner Sicht besten Pizzeria Berlins. Don't at me. Und danach gab es halt eben diesen Schuh, ein großartiger kontemporärer Basketball meets Luxury meets ja, Dutch Now House Sneaker, würde ich das mal bezeichnen. Wirklich ein richtig gutes Ding. Und Filling Pieces hatte ja vor einigen Jahren einen extrem guten Lauf. Dann wurde es aus meiner Sicht ein bisschen ruhiger um die Brand. Aber wenn ich mir jetzt das Portfolio auch anschaue, auch das, was ich schon auf der Sieg sehen konnte, ich war dort ja mit Sergio Tacchini, meinem Kunden, und wir hatten den Stand genau gegenüber von Filling Pieces, was schön ist, da konnten uns Yassin und ich uns immer fröhlich High Fives geben und uns gegenseitig supporten. Und was ich dort halt gesehen habe, das verspricht einiges. Von daher bin ich sehr gespannt auf das Restjahr 22 plus das, was dann Anfang 23 passiert. Das kann man an der Stelle, sei es gesagt, auch bei Sergio Tacchini sein. Da kommt auf jeden Fall auch einiges. Und etwas, was auch während der Sieg stattgefunden hat, das war der Launch zwischen Puma und Overkill im Rahmen ihrer Berliner Luft-Collab. Da gab es ja einst die Pfeffi Boys, jetzt gibt es die Berliner Luft. Und Overkill und Puma waren so nett und haben mir den Mirage OG zugeschickt mit einem richtig geilen Package. Also bei Overkill weiß man ja auch, wenn sie sich um eine Collab kümmern, dann machen sie es richtig. Da ist dann ein T-Shirt sogar nur das geringste Add-on, was an sich ja schon cool ist, sondern dann gibt es dann dazu halt eben auch nochmal eine passend designte Flasche Berliner Luft und dann gibt es dazu noch eine Spraycan, was natürlich zu Overkill passt, weil ja eben OG Graffiti Store. Und dann hast du hier noch ein Tablett, ne, wo du halt eben Getränke draufstellen kannst und noch ein Glas, also ein Shotglas und so weiter und so fort. Also hat man sich wirklich viele Gedanken gemacht. Mal wieder hat man sich da viele Gedanken gemacht und deswegen Shoutout an dieser Stelle an Puma und Overkill dafür. Bei Puma ging es dann auch noch weiter. Die waren so nett und haben noch den Blaze of Glory Reverse Class rübergeschickt, eine Hommage an sich selbst sozusagen, in der sie ihre OG-Modelle jetzt gerade auch mit geflippten Colorways nochmal neu in den Markt bringen, um auch nochmal ein bisschen auf ihre Historie hinzuweisen. In dem Falle gab es auch oder gibt es auch ein Buch zusammen mit Sneaker Freaker, was das Ganze dann auch nochmal historisch untermauert. Finde ich immer sehr, sehr nice. Deswegen auch da vielen lieben Dank. Und da gab es noch eine Sache, dafür habe ich dann noch Geld ausgegeben und das auch liebend gerne. Wobei ich in den letzten Monaten viel darüber nachgedacht habe, wie ich das eigentlich finde, dass die Brands, und da sprechen wir jetzt von Adidas, aber auch Nike, natürlich weiterhin Kobe Bryant Sneaker rausbringen werden nach dem tragischen Verlust dieser Person. Und Adidas darf ja nicht mit dem Namen Kobe Bryant arbeiten, weil da gibt es ja weiterhin den Deal mit Nike. Der wurde ja auch über die Zeit hin jetzt verlängert seitens Kobe Bryants Frau. Von daher ist der erste Kobe Bryant, der aber ja auch nie der erste Kobe Bryant war, weil es noch nicht der Kobe Bryant Signature Schuh war, also der Adidas EQT Elevation, nicknamed Crazy 97, eben jetzt ein Release. Und ich finde, wenn eine Brand in ihrer Art und Weise vernünftig damit umgeht, also die Legacy vernünftig bespielt und jetzt auch nicht nur sagt, so, jo, da machen wir jetzt, keine Ahnung, limitierte 100 Stück und setzen den Preis extrem hoch an und irgendwie sowas in die Richtung, dann finde ich das durchaus legitim, Fans erneut oder zum ersten Mal Teil daran haben zu lassen. Und für mich war der EQT Elevation, als er damals rauskam, ein Schuh, den ich gekauft habe, beziehungsweise den meine Mom mir gekauft hat, den ich in der 5. und 6. Klasse nicht nur beim Basketballspielen getragen habe, sondern auch in der Schule, weil ich ihn einfach nicht ausziehen wollte, weil ich so stolz auf diesen Schuh war. Er war schweineteuer. Meine Mutter musste sich das Geld richtig hart vom Mund absparen, um mir diesen Schuh zu kaufen. Und ich fand das Design krass, dieses Way of Feet-Ding dahinter. Fand natürlich heftig, dass jemand wie Kobe Bryant den Schuh getragen hat. ich bin auch heute immer noch großer Fan von Kobe Bryant, der Mama-Mentality und all dem, was er halt auf den Court gepackt hat. Plus eben dieses Momentum, dass man auch wirklich in einer Zeit mit diesem Schuh am Fuß unterwegs war, in denen so Sneaker noch nicht so das ganz Normalste der Welt war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es vorher Steinzeit war und erst dann Jahre später hat sich das entwickelt, aber okay, um 96, 97, 98 rum, das war noch nicht so das normalste Ding. Und da war das immer noch sehr stark damit verbunden, dass du viel mit Basketball zu tun hattest und das dann auch so Coolness-Gründen nicht nur auf dem Court getragen hast, sondern dann auch in deiner Freizeit. Oder in meinem Falle bei der Arbeit in der Schule. Also von daher habe ich eine große Verbundenheit zu dem Schuh. In dem Fall ist es der Slam Dunk Contest Colorway geworden, also mit dem Kobe Bryant eben damals den Slam Dunk Contest bestritten hat. Also die Farbe Lila. Meiner damals war der Schwarz-Weiß. Ich hoffe, der kommt nochmal. Den gab es zwar vor einigen Jahren auch, aber da war das Retro-Modell nicht ganz optimal. Und auch in diesem Falle muss man sagen, ein, zwei Kleinigkeiten wurden geändert. Aber nichtsdestotrotz musste der einfach ran und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn kaufen konnte. Ich glaube, das ist der dritte Schuh erst, den ich über die Adidas Confirmed App gekauft habe. Aber es hat alles gut funktioniert, von daher bin ich sehr froh. Das zum Thema der latest Pickups. Jetzt bin ich gespannt, Fabs, was gab es bei dir Gutes?
Also bei mir gab es auch relativ viel die letzten Wochen, aber nur ganz kurz zu dem Kobe. Also ich glaube.
Ja, gerne. Was ist deine Meinung?
Also ich würde die Schuhe nie tragen, die sind mir viel zu bulky und viel zu crazy. Aber ich glaube, es werden mehr und mehr wieder neu rauskommen, also Retros und so geben. Weil man sieht es ja jetzt bei Nike, dass viele 2000er und 90er Modelle wieder rauskommen. Die Pennies, wahrscheinlich die Foamposites, dann die Flight-Schuhe, die Air Force-Schuhe. Und es macht ja Sinn, dass dann auch andere Brands aus dieser Ära Schuhe zurückbringen. Das haben wir jetzt auch bei Puma ein bisschen gesehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Adidas da auch schon, ich meine, die haben ja in den letzten Jahren auch ein paar T-Max zurückgebracht. Das war übrigens einer meiner ersten Basketballschuhe. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, aber es war, glaube ich, der T-Max, I don't know, 2 oder 3 oder so. Der war richtig nice. Und ja, nur zu dem Thema ganz kurz. Ich glaube, Leute, die solche Schuhe feiern, werden sich freuen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Monaten oder zumindest im nächsten Jahr von mehreren diversen Brands auch Schuhe aus dieser Ära zurückkommen werden.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich meine, das Thema Basketball beschäftigt uns ja seit geraumer Zeit sehr intensiv in dem ganzen Sneaker-Streetwear-Ding. Was durchaus sinnig ist, weil ne, ist ja ein großer Part, werden wir im Laufe dieser Episode ja auch nochmal feststellen. Aber auch der Trend geht durchaus auch wieder dahin, nochmal verstärkter Basketball-Silhouetten zu tragen und auch gerne so Richtung Oldschool mal zu schauen. Und was mich daran freut, ist auch, man sieht, dass diese Historie oder diese Heritage, also die Story dahinter auch einfach wichtig ist und auch wieder wichtiger wird. Dass Leute gerne darüber erzählen möchten, warum dieser Schuh rauskam, was für eine Besonderheit dahinter steckt oder was beispielsweise ein Kobe Bryant, ein Michael Jordan, ein Scottie Pippen, ein Dennis Rodman, you name it, in diesem Schuh halt auch gemacht haben. Und das finde ich sehr, sehr schön und spannend, weil aus meiner Sicht ja die Story dahinter einfach ein enorm wichtiger Punkt ist. Aber ja, den Rest werden wir sehen. Ich glaube, wir werden uns in diesem nächsten Halbjahr 22 und auch all dem, was danach noch kommt, durchaus noch sehr stark über das Thema unterhalten. Aber ja, erstmal zurück jetzt zu deinen LPUs. Schauen wir mal, ob da auch ein bisschen Basketball bei ist oder doch was ganz anderes.
Ich habe genauso wie du und alle anderen aus dem Oshun-Team den Puma Blaze of Glory Reverse Class und Sneaker Freaker Buch bekommen. Also, wie gesagt, an der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Richtig cooler Schuh. Ich bin auch großer Fan von der Trinomic Tech, die diese Schuhe damals und heutzutage immer noch haben. Sehr schöner Schuh. Ich freue mich fast mehr über das Buch. Ich bin halt, ich glaube, wir alle Sneakerheads sind so ein bisschen so Coffee-Table-Book-Nerds geworden über die letzten Jahre. Und das Buch passt perfekt in meine Sammlung rein. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Dann gab es auch noch von RAL 7000 Studios und Adidas den ZX Mutant geschenkt von dem RAL 7000 Team. Das ist eine Kollektive aus Italien an Sneaker-Designern, die schon mit Virgil Abloh zusammengearbeitet haben, mit Adidas, mit Nike, mit Louis Vuitton. Und die haben mit Adidas so einen richtig fetten ZX-Schuh neu erfunden. Deswegen heißt er auch Mutant. Der hat so 3D-printed Upper und dann so ein Neopren-Booty drin für Komfort. und ein absolutes Monster. Ich finde den Schuh richtig nice. Wer den sehen möchte, ich habe dazu vor ein paar Wochen ein Reel gemacht auf Instagram. Einfach ein krasser, krasser Schuh. Davon gibt es auch nur 50, glaube ich, weltweit. Die wurden auch nur gesiedelt.
Krass.
Ja, okay. Also ein richtig, richtig, also ein richtiger, oder ein richtiges Sammlerstück. Deswegen,
auch so ein Kunstding wahrscheinlich.
Ja,
auch, ne?
Es gab, wie gesagt, 50 in 3 oder 4 verschiedenen Colorways. Ich habe so einen schönen Sand-Colorway bekommen. Und den habe ich noch nicht getragen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich den jetzt in der Berliner Hitze mit Shorts tragen kann. Der ist richtig massiv an den Füßen, also richtig klobig. Und da muss ich vielleicht ein bisschen warten, bis das Wetter ein bisschen kühler wird und ich wieder ein paar längere Baggy Pants tragen kann. Aber ja, mega, mega Schuh, deswegen check den mal out. Ja, und dann gab's noch von meinem alten Arbeitgeber High Snobiety den On Cloud Swift. Das war eine Collab, die sie vor ein paar Wochen rausgebracht haben als Seeding. Wie gesagt, Shoutout High Snob. Ich find's immer gut, dass der alte Arbeitgeber einem immer noch ein paar Sachen zuschickt und dass die
wohlgesonnen
genau,
ist, ne?
dass die man Beziehung immer noch, da immer noch ganz so nice ist. Wie gesagt, ich habe da immer noch sehr viele Freunde und ich muss an dieser Stelle sagen, der Schuh gefällt mir zwar, aber ich hätte wahrscheinlich ein anderes Modell genommen. Ich finde, On-Schuhe sind oder können ziemlich kontrovers sein. Manche sehen besser aus als andere. Dieser Cloud Swift ist halt eher so ein ist eher so eine Lifestyle-Version von einem Performance-Schuh. Ich finde die On-Performance, also diese wirklich Ultra-Performance-Running-Schuhe, sehen besser aus. Den Cloud Stratus zum Beispiel, der hat so eine doppelte On-Cloud-Cushioning-Sohle. Den finde ich eigentlich am besten. Der On-Cloud Swift hat so fast so, die Sohle sieht aus wie Cartoon-Zähne fast, wenn du weißt, was ich meine. Und ja, Colorway ist aber ganz nice. Komplett weiß mit ein paar goldenen Akzenten, High Snobiety Logo auf der Zunge. Also mega nicer Schuh und wird wahrscheinlich auch richtig praktisch sein im Sommer, weil der halt sehr atmungsaktiv ist, leicht, bequem und so weiter und so fort, wie man das ja von On kennt. Dann gab es noch den Salomon XT6 Advanced Yuka Sun. Yuka Sun ist hier der Colorway und zwar ist das ein relativ heller weißer Schuh mit goldenen, orangenen, blauen Akzenten. Und für mich ist dieser Colorway der beste, den Salomon in den letzten 2, 3, vielleicht sogar 4, 5 Jahren rausgebracht hat. Also der XT6 geht sowieso immer. Aber dieser Colorway ist einfach Sommer pur. Und Salomon ist ja dafür bekannt, dass die sowieso immer richtig geile Colorways rausbringen, an dem XT6, an dem XT4, aber auch an den XT Wings 2 und so weiter und so fort. Und ja, für mich, ich habe den gesehen vor ein paar Monaten und dachte, den musst du kaufen. Dann habe ich den auf StockX gekauft für, ich glaube, Retail war so um die 180, ich habe am Ende 220 gezahlt. Aber der Schuh wurde dann irgendwie während dem Authentication-Prozess zurückgeschickt, wurde mir nicht weitergeschickt, keine Ahnung, ob der jetzt fake war, getragen, falsche Größe, who knows, aber StockX hat dann gesagt, sorry, hier ist dein Geld zurück und ich so, damn, den wollte ich eigentlich haben und es gab den wirklich nur einmal in meiner Größe auf StockX, dann habe ich aber glücklicherweise gesehen, dass er 2 Wochen später gedroppt ist und habe den dann für Retail bekommen, also habe dann nochmal 40 Euro gespart, deswegen an der Stelle richtig geiler Pickup. Geiler Colorway und ein bisschen Geld gespart. Super, super nice. Genau, das waren jetzt meine Pickups und ich werde mir jetzt auch noch, also die Folge kommt ja, oder die Folge wurde nach dem Drop veröffentlicht, deswegen habe ich den Schuh wahrscheinlich schon, aber jetzt in dem Moment habe ich den nicht. Den Union LA Nike Cortez in dem blauen Colorway.
Ich habe darauf gewartet, dass du sagst, hier Nike Cortez, endlich Union.
Genau, also ich wollte ja eigentlich den rosafarbenen Colorway kaufen, aber der ist ja auch immer noch online, den kriegt man ja eigentlich immer noch zu Retail, aber dachte, rosa, könnte ich rocken, aber der blaue sieht auch ganz nice aus. Wann kommt denn der raus? Wie gesagt, musste nicht lange warten und werde den mir auf jeden Fall kaufen. Für 139 Euro ist es ein No-Brainer. Und wie gesagt, ich bin ja riesen Cortez-Fan, war mein allererster Nike-Schuh, als ich damals, keine Ahnung, 8, 9, 10 war. Deswegen ist es für mich ein Must-Must-Must-Korb.
Und deswegen war es ja auch die erste Episode, die wir zusammen in dieser neuen Konstellation aus Simon, die und mir gemacht haben, als es dann eben um den Nerky Cortez ging. Wer sich das nochmal anhören möchte, Anfang des Jahres die Episode kam raus und ist aktueller denn je, weil jetzt scheint es überhaupt erst richtig loszugehen mit Nerky und Cortez. Ich warte ja noch ganz gespannt darauf, wann endlich die OGs kommen, aber Nerky hat sich das, ich will jetzt nicht sagen, gut abgeguckt von New Balance. Ich glaube, die Brands nehmen sich da alle nicht ganz viel in ihren Marketing-Ideen, aber erstmal geht es um Collabs, erstmal geht es um Hype und dann irgendwann kommen die OGs. Sieht man ja beispielsweise beim Jordan 2 jetzt auch. Ob das so sein muss, sei mal dahingestellt, aber so wird es passieren. Von daher 2022 kommt auf jeden Fall noch einiges an.
Apropos Cortez. Zu dem Thema ganz kurz, hast du den, der heißt glaube ich nicht Cortez, aber das ist der Cortez Colorway, dieser Skate-Shoe, der BSRB oder wie immer der heißt. Hast du ihn gesehen?
Ja, ja, klar, der Blue Ribbon Sports SB.
Okay.
Eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde, weil auf der einen Seite hat man ja Cortez auch auf dem Skateboard gesehen. Ne? Man denke da nur an Charlie's Angels und die Fernsehsendung. Aber abseits davon muss ich sagen, gefällt mir die Zusammenstellung schon recht gut. Aber ob ich den jetzt unbedingt brauche, weiß ich nicht. Ich finde, Nerky SB hat, was neue Modelle anbelangt, mit dem Issued Wear auf jeden Fall sehr gut klar gemacht. Ist bei vielen noch nicht so ganz angekommen, habe ich das Gefühl, aber da kommen wirklich durchweg gute Colorways, kreative Colorways, schöne Umsetzung auch. Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Schuh. Wird es jetzt den Cortez unbedingt in der Art und Weise gebraucht? Ich weiß nicht. Braucht es einen Air Jordan 4 SB, der dann Ende bzw. Anfang des Jahres kommen soll? Weiß ich ja auch nicht so ganz, aber darüber unterhalten wir uns vielleicht an anderer Stelle nochmal. Was mich interessieren würde, wäre, wir haben ja in den letzten Tagen auch zwei groß angelegte Drops gesehen, die für viele auch die besten Releases des Jahres hervorgebracht haben. Zum einen den Nerky Air Force One Louis Vuitton und zum anderen den Nerky Air Jordan One Travis Scott Low Reversed Mocha. Wie hast du das mitverfolgt? Wie war für dich die Art der Releases? Hast du einen gekauft? Wolltest du einen kaufen? Wie sieht's aus?
Ja, also lass mal beim Air Force One Louis Vuitton starten. Und da habe ich mitgemacht, wie wahrscheinlich 5 Millionen andere weltweit oder vielleicht sogar nur in Deutschland. Ich saß da und hatte den Tab offen. Der hat sich dann auch jede 60 Sekunden refreshed. Aber es hat sich gar nichts getan. Ich hatte auch nur einen Tab offen.
Ich habe Leute gesehen, die hatten, keine Ahnung,
20
Notebook,
oder so, genau.
Tablet, Telefon, hier noch Telefon. Wahnsinn. Und dieses Refresh alle 60 Sekunden fand ich zwar irgendwie ganz smart, weil ich dachte so, naja, wenn das jetzt die Auswahlsituation ist und man ist dann drin und dann 60 Sekunden Refresh später, vielleicht hat man es dann geschafft. Das fand ich erst noch ganz interessant, aber so nach ungefähr 10 Minuten hat es mich dann auch genervt. Also ich habe zwar mein Telefon tatsächlich auch mal kurz mit ins Meer genommen und dachte so, das wäre ja jetzt ganz lustig, wenn ich jetzt mitten im Meer umringt von allen möglichen Leuten, die keine Ahnung haben, warum ich jetzt ein Telefon in der Hand habe und dass es gerade den Release eines Nerky Air Force One Louis Vuitton für Tausende von Euro gerade gibt. Wenn ich den gewinnen sollte, mache ich so im Stehen eine Arschbombe ins Wasser. Dazu ist es nicht gekommen. Ich muss aber auch zugeben, ich habe mitgemacht, weil ich es interessant fand und ich muss auch sagen, vor allen Dingen den grün-weißen finde ich auch stark, aber hätte ich es wirklich gebraucht? Nein, natürlich nicht. Ich habe mir das genauso angeguckt wie damals beim Jordan 1 Dior Release, einfach weil man es interessant findet und einfach mal gucken wollte, was so passiert. Aber ich war jetzt nicht traurig drum, so, aber nach 10 Minuten habe ich dann, glaube ich, auch den Tab zugemacht, weil ich gedacht habe, nervt jetzt auch, also brauche ich jetzt auch nicht.
Naja, bei mir hat es 2 Stunden gedauert, bis ich gesagt habe, okay, also ich habe nebenbei gearbeitet und hatte...
Du bist ja mal mit dem langen Atem.
Naja, ich hatte den Tab offen und habe gedacht, ja egal, der läuft jetzt einfach weiter und ich sehe dann ja, wenn sich was an der Seite verändert und wenn ich durchkomme. Aber nach 2 Stunden dachte ich dann so, okay, der ist jetzt wahrscheinlich sold out. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt so langsam Leuten Access geben, dass der ganze Release irgendwie 5 Stunden dauert. Deswegen habe ich den Tab dann auch geschlossen. Aber ja, wie du sagst, es wäre cool gewesen, aber brauche ich den Schuh? Hätte ich den überhaupt behalten für...
Welchen hättest du denn geholt?
Den Triple White natürlich. Also ich finde, du meintest ja auch der grün-weiße, den finde ich auch mega nice. Genauso wie der rot-orange-weiße. Aber für mich muss es halt einfach der Triple White sein. Der Low-Top natürlich, es gibt ja auch einen Mid. Ich finde die Mid schrecklich. Aber der Low-Top, der ist mega nice und den hätte ich mir geholt. Aber wie gesagt, hätte ich den behalten, boah, I don't know, für 2000 plus Euro.
Also da muss ich, also das Resell Money schmeckt da schon wirklich richtig gut. Ey, das muss man schon sagen.
Da kann ich mir keine Ahnung was kaufen. Da kann man sich ein Auto für kaufen oder sowas, ne? Oder ein neues Fahrrad.
Weiß zwar nicht, was für Autos du so kaufst, aber ja, das Geld ist auf jeden Fall, ja, da sind die Preise schon echt absurde. Aber nicht ganz anders absurd, wenn man mal die Relation sieht zwischen Retail und Resell, war es dann ja beim Travis Jordan 1 und war ja eigentlich auch recht klar, weil auch der erste und der zweite sind ziemlich durch die Decke gegangen. Von den Highs brauchen wir ja gar nicht sprechen. Im Vergleich zu dem, was ja beim Air Max passiert ist und auch beim, gerade auch beim Air Trainer 1, ist das jetzt mal wieder etwas, da haben sich die Reseller auf jeden Fall die Finger nachgeleckt. Verständlicherweise, Stock in Deutschland war nicht sonderlich hoch, vor allen Dingen nicht bei den Retailern. Nike hat sich den größten Teil für sich behalten. Daher gab es wohl auch einige Leute, die sehr verwundert waren, dass sie mal in der Sneakers-App gewonnen haben. Im Gegensatz zu vielen Leuten, die normalerweise ihren Stock und auch ihre Schuhe bei Stores bekommen, die diesmal keinen gekriegt haben, weil einfach der Stock so super gering war. Also wie gesagt, generell Stückzahlen waren nicht so hoch. Der Hype dahinter natürlich extrem krass. Mag aber auch ein bisschen am Colorway liegen. Und da bin ich mal gespannt, was du sagst. Aber um das mal vorwegzunehmen, für mich tatsächlich der stärkste Colorway.
Ja, von den Lows auf jeden Fall. Ich finde die Highs immer noch besser, aber ja, der ist...
Ja, darüber wollen wir gar nicht reden, genau. Das ist definitiv.
Aber der Low ist von den Lows, der Reverse Mocker ist von den Lows am tragbarsten. Ich finde halt nur... Come on, jetzt wieder mit einem Reverse Swoosh. Ich weiß, dass es sein Ding ist, aber...
du hast es so sehr.
Das erste Mal war es cool, ne, weil es dann auch was anderes war, aber...
Ja, aber es ist halt Signature.
Ich weiß, und ich weiß, dass, wenn man das einmal auf einem Air Jordan 1er gemacht hat, dann kann jetzt nie wieder ein Air Jordan 1er rausbringen ohne Reverse Swoosh. Das ist mir schon klar.
Ja, das aber, Fakt.
Ja, ist mir einfach... Klar, ich habe mich auch bei Raffles angemeldet, lustigerweise, weil du jetzt gerade vom Stock-Level gesprochen hast. Ich habe den Nike-Release total vercheckt. Ich war beim Fitness, habe mich dann danach gemütlich geduscht, habe mich dann hingesetzt, habe ein bisschen gearbeitet und habe dann so um 9.33 Uhr auf die Uhr geschaut und so, oh, ja, es gab ja diesen Release.
Ja, ne?
deswegen war es mir dann schon klar, dass ich den nicht bekomme. Also im Gegensatz zu den Louis Vuitton Air Force Ones, hätte ich den wahrscheinlich behalten, hätte ich den bekommen. Der kostet ja in Anführungsstrichen nur 160 Euro. Das kann man schon verkraften, wenn man den, ich sage jetzt einfach mal ganz gemein, aus Versehen gewinnt. Ne? Auch wenn man den überhaupt nicht haben möchte oder mag. Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr schöner Colorway. Der Reverse Swoosh nervt mich einfach massiv. Aber ist ja egal, was man gekriegt hat oder nicht. Wir sprechen jetzt an dieser Stelle von dem, was wir schon haben. Und zwar, what's on my feet? Amma, was war bei dir on your feet?
Heute der Nike Air Jordan 1 High Travis, nein, Spaß, Union Blue Toe. Ein großartiger Schuh, mir fehlt immer noch der Black Toe. Weiterhin nehme ich Angebote für eine ungetragene bis wenig getragene US 9,5 an. Slidet gerne in meine DMs, Paper Ready, ihr kennt den Spaß. Fabs, was war heute an deinem Fuß?
Ja, ich habe heute ein bisschen geschummelt. Ich hatte zwei Schuhe an, weil ich schon zweimal draußen war. Erstens hatte ich den Puma Resuede an. Darüber habt ihr ja in der letzten Folge sehr ausgiebig und sehr interessant drüber gesprochen. Ich finde den Schuh ganz nice und ich muss Simon auch zustimmen. Diese Einlage oder diese Sohle, die Innensohle, finde ich auch ganz nice, super bequem. Und wie gesagt, dieses Nachhaltigkeitsthema, sehr, sehr wichtig. Nicht nur von Brandseite, aber auch, was wir persönlich machen zu Hause mit dem Müll und was wir kaufen, wie viel wir kaufen und so weiter. Deswegen, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, bitte tut dies. Simon und Amma sprechen da, wie gesagt, sehr, sehr ausgiebig über das Thema und sollte jeder mal zumindest ein bisschen reingehört haben. Dann hatte ich den Social Status Nike Dunk mit Chocolate Milk an. Ich bin ja ein Riesenfan von James Whitner und seinem Team, was sie dabei Ama Manier und Social Status machen. Ich liebe das Storytelling hinter den Schuhen und ja, der Chocolate Milk Dunk, einfach ein richtig cooler Colorway, viele Details. Deswegen war der so der Nachmittagsschuh heute.
Sehr nice. Fabs, der Mann mit den vielen Turnschuhen, überlegt sich auch zweimal am Tag sich umzuziehen, auch das ist in Ordnung. Kommen wir ins Thema der 111. Episode. Was haben wir uns überlegt? Wir haben uns überlegt, lass uns über Subkulturen sprechen. Natürlich ist klar, dass wir bei zum Beispiel der Sneaker-Szene oder der Hip-Hop-Kultur schon lange nicht mehr von einer kleinen Subkultur sprechen, sondern eher vom Mainstream. Und klar ist auch, dass sich innerhalb dieser zum Mainstream ausgebauten einstigen Subkulturen ja wieder kleine Abspaltungen zu neuen Subkulturen geformt haben. Aber so wissenschaftlich wollen wir hier gar nicht an diese Sache rangehen, denn Subkulturen sind cool und wir sind dementsprechend alle eine Subkultur. Also ganz einfach. Und wir küren heute ihre besten Sneaker. Über welchen Sneaker sprechen wir, wenn wir über Hip-Hop sprechen? Welcher Sneaker steht wie kein anderer für die Terrace Culture? Welcher Sneaker gilt als der beste im Skateboarding? Wir haben unser Ranking der besten Sneaker der Subkulturen und wir sind gespannt, welches Ranking ihr haben werdet. Aus diesem Grund wird es in den Wochen nach Ausstrahlung dieser Episode auf Instagram.com/oshoompodcast, ich hoffe, ihr kennt den Account, ich hoffe, ihr folgt diesem Account, ich hoffe, ihr interagiert mit diesem Account, die Möglichkeit, ein Voting abzugeben. Welcher Pick hat gewonnen? Fabs Pick, mein Pick oder ein ganz anderer Pick. Denn das gilt es heute zu diskutieren und wir deep-diven jetzt in die unterschiedlichen Subkulturen und wählen die besten Sneaker eben dieser aus. Und dann starten wir natürlich mit der Subkultur schlechthin. Heute unfassbares Mainstream-Gebiet und für viele halt eben auch eine der wichtigsten Kulturen unserer Zeit, der Hip-Hop-Kultur. 1973 markiert das Geburtsjahr von Hip-Hop. New York ist place to be. Und auch heute gilt für viele die Einheit aus Rapping, DJing, Breaking, Graffiti. Für andere zählt heute noch ein bisschen was anderes dazu. Ganz klar ist aber natürlich Sneaker, Streetwear immer schon ein wichtiges Thema gewesen. Und was sich damals in den afroamerikanischen Ghettos der USA entwickelt hat, ist heute die erfolgreichste, sagen wir ehemalige, Sub- und Jugendkultur. Und mittlerweile sicherlich auch mehr als die Summe ihrer Dinge. Und wie gesagt, Sneaker und Streetwear könnte man jetzt so als fünftes Element noch mit dazu nehmen und vielleicht auch irgendwie Flair-Interviews als sechstes oder so. Kann man ja so ein bisschen definieren, wie man lustig ist, aber das ist eben auch mehr als das, über das man sprechen kann. Hip-Hop, that's the shit. Wir sprechen über den wichtigsten Sneaker dieser Subkultur und ich bin gespannt, Fabs, welchen du gepickt hast.
Ja, das war relativ einfach. Für mich muss es der Nike Air Force One sein. Es gibt, außer vielleicht den Cortez, wenn man über West Coast Hip-Hop spricht, gibt es keinen anderen Schuh, der für mich so wie der Nike Air Force One es tut, für Hip-Hop steht. Ich denke an Nelly und seinen Song Air Force Ones. Ich denke an die Rockefeller Air Force Ones. Ich denke an Jay-Z. Ich denke an alle aus dem Hip-Hop, die schon mal den Air Force One getragen haben. Und klar, wie gesagt, der Cortez steht für den West Coast Hip-Hop, für Snoop Dogg, für Dr. Dre und so weiter und so fort, für Tupac. Aber ich bin die Sache so ein bisschen rangegangen, wer oder welcher Schuh wird heutzutage mehr getragen? Und klar, es gibt noch sehr viele Leute, die den Cortez schätzen. Ich schätze ihn ja auch. Aber man sieht auf der Straße fast nur Air Force Ones, Baggy Jeans, Air Force Ones. Ja, also für mich ist der Schuh der ultimative Hip-Hop-Schuh. Mittlerweile ist er ja fast subkulturenübergreifend, so groß ist er geworden. Er feiert dieses Jahr sein 40-jähriges. Für mich der Air Force One. Amadeus, was sagst du?
Ich finde es schön, wir sind uns beim ersten Thema oder bei der ersten Subkultur auf jeden Fall schon mal einig. Auch für mich der Nike Air Force One 82 von Bruce Kilgore erdacht als einziger Basketballschuh, wie du schon gesagt hast, mittlerweile größer als die Summe seiner Teile. Also wahnsinnig, wie dieser Schuh auch über die Jahre hinweg einen Siegeszug angetreten hat. Mal war er ein bisschen leiser, dann mal wieder ein bisschen lauter. Man erinnere übrigens auch an Crow's Easy Video, wie viele Mädchen, Frauen danach den Air Force One getragen haben. Also das habe ich in Deutschland respektive Europa so noch nicht gesehen. Wirklich Wahnsinn. Und abseits davon, du hast ja ein paar Leute aus New York schon angesprochen, ne? Also in New York wird er ja dann gerne auch Uptowns genannt. Wir haben da auch zum Beispiel jemanden wie Fat Joe oder jemanden wie Mayer, beide nicht nur unfassbare Sneaker-Konnoisseure, sondern eben auch Air Force One-Konnoisseure, die auch schon ihre eigenen Collabs darauf gestalten konnten und ähnliches. Und das Nelly-Video, lustiger Fun-Fact an dieser Stelle, MTV hat das damals nach einer kurzen Zeit aus dem Programm genommen, weil sie gesagt haben, das ist ein bisschen mehr Product Placement und Werbung, als uns lieb ist. Wenn man das mal mit heute vergleichen würde, wo eigentlich so gut wie alle Hip-Hop-Videos nur aus Product Placement bestehen, also offiziell wie inoffiziell, ist das sehr spannend. Hätte Nelly fast damals aber die Beine brechen können, weil MTV ja ein unfassbar wichtiger Faktor gewesen ist, abseits von Radiostationen. Aber da war der Song halt schon so groß, da war das dann auch wiederum egal. Also von daher Stompin' in my Air Force Ones. Für uns beide der wichtigste Schuh für die Hip-Hop-Jugend-, Sub- und Mainstream-Kultur. Finde ich gut, dass wir uns einig sind. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht oder ob wir noch ein paar Unterscheidungen finden. Gehen wir mal weiter ins Rock-Genre. Da haben wir es uns natürlich ein bisschen einfach gemacht. Wir haben jetzt einfach Heavy Metal, Hardcore Punk oder Gothic Rock, die man durchaus natürlich auch als eigenständige Subkulturen hätte nehmen können, einfach zusammengepackt und gesagt, so, das ist jetzt Rock, das hat Drums, das hat Bass, so, da schreit oder singt jemand, von daher, das packen wir mal zusammen und haben dementsprechend die Rockkultur als eine Bewegung begriffen. Fabs, welcher Sneaker steht für dich wie kein anderer für das Thema Rock?
Hier war es etwas schwieriger. Ich habe mir ziemlich viele alte Fotos angeschaut von Konzerten, von Performances und es hätte hier ziemlich viele verschiedene Schuhe sein können. Man hat ziemlich viele Vans gesehen, man hat aber auch Jordan 1er gesehen oder Blazers. Ich weiß, dass die Red Hot Chili Pepper Dudes oft Jordan 1er getragen haben, aber mir wurde ziemlich schnell klar, dass die Vans Authentic überall getragen wurden. Von dem Performer, aber auch von denen, die in der Crowd waren. Und ich war selbst damals, keine Ahnung, 2010, 2011 auf der Vans Warped Tour in Amerika. Und da habe ich so viele Vans-Stände gesehen. Ich meine, die sind ja Hauptsponsor von dem ganzen Ding. Und so viele Leute hatten Vans an. Deswegen ist es für mich der Vans Authentic, auch wenn ich jetzt nicht der größte Rock-Fan bin. Ich habe früher mal ein bisschen so Emo, Screamo gehört, Bullet for My Valentine. Von dem, was ich gesehen habe, muss es der Vans Authentic sein.
Finde ich ein fairer Pick, ehrlicherweise, gerade auch, weil du es schon angesprochen hast, Vans Warped Tour natürlich. Und klar, in dem Moment, ne, wenn wir jetzt über zum Beispiel Westküsten Heavy Metal sprechen würden, da hast du halt eben viel Jordan 1 oder generell viele High-Top-Basketball-Sneaker. Da gibt es ja legendäre Fotos von Metallica, die die Schuhe getragen haben. Ja, fair, aber für mich größer als alles andere der Converse Chuck Taylor All-Star. Ich meine, der Schuh feiert 100 Jahre. Es war der allererste Signature-Sneaker, der einem Basketballspieler zuteil wurde, eben Chuck Taylor. Vorher gab es den Schuh ja schon ein paar Jahre. Dann hat Converse gesagt, hey, wir brauchen ein Zugpferd. Wen nehmen wir? Ach, der Chuck Taylor scheint ein guter Basketballer zu sein. Komm, das wird jetzt sein Schuh. Easy peasy, lemon squeezy, ja, wie man so schön sagt. Von daher gab es diesen Schuh halt eben in allen Möglichkeiten und in allen Subkulturen. Und klar, es wird Snoop Dogg oder Wiz Khalifa-Fans geben, die sagen, hey, für mich ist der Schuh aber halt eben mit Westküsten-Rap verbunden, mit Compton, mit Inglewood. Dann gibt's aber auch wiederum Leute, die sagen, hey, ich denke an Kurt Cobain und ich denke an Chucks. Dann gibt's Leute, die sagen, ich denke an The Offspring oder an Green Day und ich denke direkt an Chucks. Also für mich ist es übergreifend gesehen dann eben ein ziemliches Rock-Thema. Und egal auf welcher Hardcore-Punk, egal auf welcher Alternative-Rock, egal auf welcher Metal, auf welcher Emo, you name it, Rock Show ich gewesen bin, ich habe immer einen Chuck Taylor All-Star gesehen und deswegen fällt die Wahl des für mich wichtigsten Sneakers aus dieser Subkultur definitiv auf den Chuck Taylor All-Star. Aber ich verstehe deinen Pick und ich bin gespannt, was die HörerInnen am Ende des Tages auswählen. Sagen sie, ja, Vans Authentic oder sagen sie, ja, Converse Chuck Taylor All-Star oder sagen sie was ganz anderes, ne? Also das werden wir später feststellen. Wir bewegen uns aus dem Rockbereich straight ins Berghain. Und wir sprechen über Techno. An dieser Stelle, Fabs, du auch eben als in Berlin wohnender Mensch schon beim Berghain gewesen?
Nein, ich habe es einmal versucht. Das war vor 5, 6 Jahren. Es war so ziemlich am Ende der Nacht angelangt, 4, 5 Uhr morgens. Und dann war halt die Entscheidung, versuchen wir es oder gehen wir nach Hause. Ich hatte noch Bock, ich habe es probiert. Aber der Türsteher, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es dieser berühmte Sven war oder jemand anderes, der hat mich gar nicht mal wirklich angeschaut. Der hat einfach nur so den Kopf geschüttelt und ich so, nope, okay, fair, fair, fair. Und dann bin ich halt nach Hause.
Na gut, wenn es das Ende der Nacht war und nicht der Anfang so, dann ist vielleicht auch nicht ganz so wild.
Ja, ich meine, am Anfang ist es auch nicht so schlimm, dann geht man woanders hin, ne? Es ist halt nur blöd, wenn ja, man
aber sich... Aber da hast du schon mal so einen, da hast du schon einen Korb eingefangen, dann weiß ich nicht, wie hoch die Motivation ist.
Das stimmt, das stimmt. Warst du schon mal im Berghain?
Tatsächlich ein paar Mal schon, aber eigentlich eher auf so Showcases von Universal oder Sony Music, weil das Berghain per se als Konzertlocation extrem geil ist. Also die Location sieht geil aus, aber auch die Anlage ist extrem gut. Und ich kann mich da an eine wunderschöne Show-Einlage von Banks erinnern zu ihrem allerersten Album, was ich sehr geliebt habe. Und die dann im Rahmen eines kleinen Publikums in der Location mit dem Sound live zu erleben, das war schon sehr, sehr stark. Das muss ich sagen. Zum Feiern war ich aber tatsächlich auch einmal da, so ganz zu Beginn meiner Berlin-Zeit, als ich hier hingezogen bin. 2011 war das, also jetzt schon echt einige Jahre her. Und wir hatten Besuch von einer Freundin aus Brüssel und von einem guten Freund aus der Heimat in Münster. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal gucken, wohin uns der Abend so führt. Und dann führte er uns irgendwann in die Schlange zum Berghain. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, war die gar nicht so lang und wir sind auch einfach reingekommen und dann standen wir da und haben uns das so ein bisschen angeguckt, also so weit wie es möglich war, weil es ja ziemlich dunkel da drin. Und dann sind wir da, glaube ich, eine Stunde oder zwei geblieben und das war auch ganz lustig, aber es ist nicht zwangsläufig meine Musik. Also von daher hatte ich da jetzt nicht den Anspruch irgendwie, ich gehe da hin zum Feiern, sondern es war eher so, ey, ich gucke mir das mal an. Und ich fand das auch immer krass, dass das Berghain bis vor kurzem tatsächlich unter den Leuten, die in der Techno-Szene was zu sagen haben, als einer der wichtigsten Clubs weltweit galt. Und nur weil ein Ranking jetzt gesagt hat, nee, nicht mehr Top 10, sondern irgendwo anders gerankt, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Wichtigkeit aufgehoben wurde. Also von daher, das ist schon nice. Und ich glaube, wenn man in einer Stadt wohnt und sich für Kulturen interessiert, eben auch für Popkultur, für Subkultur, für so Lifestyle-Geschichten, dann schaut man sich sowas einfach mal an. Und es war nett, dass das passiert ist, seitdem aber auch nicht nochmal. Aber dann haben wir das Thema Berghain an der Stelle auch geklärt. Ich bin gespannt, Fabs, ob du es nochmal versuchst. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Wie gesagt, mach dir nichts draus. Elon Musk hat es ja auch nicht geschafft, also von daher vielleicht auch nicht ganz so wild. Wir sprechen über Techno, auch hier als Oberbegriff für all das, was aus Detroit, aus Chicago, aus Manchester, aus Brüssel oder eben auch aus Berlin kommt und kam und eben auch den Tanzflur gebumst hat. Also bitte nicht sauer sein, wenn ihr jetzt irgendwie Acid House cool findet und Gabber scheiße findet. Beruhigt euch. Wir sprechen hier in einem Oberbegriff über Techno und wählen den wichtigsten Sneaker aus dieser Subkultur aus. Und für mich ist es der Nike Air Max Big Window. Das ist ein Schuh, den habe ich schon immer mit der Techno-Szene verknüpft. Der kam 1991 auf den Markt, wurde ein bisschen überschattet vom Release des Air 180, der ja im selben Jahr kam und war eher so ein bisschen so der, naja, der neue Bruder des Air Max 90, ja, weil auch die Sohlenkonstruktion, sprich also auch die Bubble-Konstruktion ja eigentlich dieselbe ist, ja, nur anders dargestellt. Und der BW war für mich, wie gesagt, immer schon Teil dieser Techno-Szene, der Gabba-Szene, sehr stark verknüpft mit den Niederlanden und mit Belgien. Das letzte Mal, als ich durch Belgien gefahren bin, das finde ich, oder das fand ich sehr beeindruckend, da läuft ja selbst im Radio Hardcore-Techno, also Gabba-Style, krass. Verschönert einem die Autofahrt, beziehungsweise merkt man gar nicht, wie schnell man unterwegs ist, aber da muss man ja vorsichtig sein, gibt ja Tempolimit, von daher. Aber auch wenn das jetzt nicht zwangsläufig meine Musik ist, ich habe halt viel Liebe für diese Subkulturen und ich habe mir super gerne Dokumentationen über die Rotterdam Terror Corps reingezogen oder auch über die Entstehung, warum Gabba dort so einen hohen Stellenwert hat, also diese Hardcore-Variante, warum Detroit eine andere Form des Technos hat, dann wiederum Berlin und so weiter. Also das finde ich halt spannend, was sind die Insignien, was sind die einzelnen Klamotten-Styles, die man da trägt und mit denen man sich zu erkennen gibt. Und wie gesagt, für mich immer Air Max Big Window. Das ist also mein Pick. Fabs, was ist dein Pick?
Ich würde erstmal sagen, ein guter Pick, aber ich muss dir leider widersprechen.
What?
Ich würde sagen, ich habe auch einen sehr kontroversen Pick, aber, und das will ich jetzt erst an dieser Stelle sagen, ich habe mich ein bisschen in Richtung UK Rave Scene orientiert und als Raves und diese ganzen Factory Raves riesig waren in Nordengland, also in Manchester, Liverpool und so weiter, war Adidas die Marke, die die meisten Menschen oder Sneakerheads dort trugen. Also in diesen ikonischen Clubs wie Hacienda in Manchester wurde halt einfach sehr viel Adidas getragen und die Gazelle war zu der Zeit wohl ein sehr beliebtes Modell. Deswegen habe ich diesen Schuh als Techno-Schuh.
Niemand zwingt dich, Fabs.
Genau.
Niemand zwingt dich.
Niemand zwingt mich. Aber nein, für mich ist es die Adidas Gazelle und zwar einfach, weil es zu der Zeit ein sehr beliebtes Modell war, wurde halt viel in England getragen, aber auch in den 90er Jahren sehr viel in Russland. Und in Russland kam zu der Zeit auch eine Welle an Techno an. Ja, und in Russland in den 90er Jahren, da trugen auch sehr viele Leute Adidas Tracksuits, Adidas Schuhe, weil das halt so ein bisschen damals mit Freiheit und, weißt du, das war ja die Sowjetunion und so. Also das, Adidas stand halt für Freiheit damals und Rave auch. Und es hat sich so ein bisschen gemischt. Und ja, deswegen ist es für mich die Adidas Gazelle. Etwas kontrovers, weiß ich. Ich weiß auch und gebe auch zu, dass der Air Max Big Window ein ziemlicher Gabba oder Techno-Schuh ist. Aber genauso gut kann man die Gazelle tragen. Die habe ich hier in Berlin auch schon öfters in den Clubs gesehen. Ist ein sehr robuster Schuh.
Aus dem Berghain, da bist du ja nicht reingekommen.
Das stimmt, obwohl ich schon mal Fotos vom Berghain gesehen habe.
Oha.
Nee, aber in den anderen Clubs tragen ja sehr, sehr viele Menschen in Berlin auch diese Gazellen, Spezials und so weiter und so fort. Und wegen dem Wildleder-Upper ist es ein sehr robuster Schuh, ein sehr einfacher Schuh. Den kann man gut stylen, mit Shorts, mit Jeans und so weiter tragen. Deswegen, wenn ich an Techno denke, denke ich so an den Standard Adidas-Gazellen-Schuh.
Wenn ich an die Adidas-Gazelle denke, dann denke ich an unsere nächste Subkultur, und zwar an die Terrace-Culture. Also der Adidas-Gazelle, ehemaliger Handball- bzw. auch Hallenfußballschuh, also im Endeffekt eine klassische Court-Silhouette, ist für mich der Schuh, den ich halt eben in der Terrace-Culture verorte. Und damit bewegen wir uns in deinem Falle zurück, in meinem Falle von Berlin nach Großbritannien, und zwar in die Mutterland des Fußballs und dem, was seit den 1980er Jahren bei Fußballfans hoch im Kurs steht und auch so ein Drake dann vor geraumer Zeit mal ordentlich angeschoben hat. Also Terrace Culture ist aus meiner Sicht Fanschal ohne Fanschal und genauso Hardworking Class wie Luxury Street Fashion. Eben diese Mischung aus den Dingen, die man anziehen konnte und trotzdem noch Fan war, ohne dann von vor allen Dingen den Corps als Fan erkannt worden zu sein. Das war ja so ein bisschen das Ding dahinter. Und da gehört für mich die Adidas Gazelle wie kein anderer Schuh an den Fuß. Das ist für mich Terrace Culture. Das ist für mich Court-Silhouette, wie sie leib und lebt. Und an der Stelle sei auch gesagt, mein liebster Adidas-Schuh schlechthin. Die Gazelle. Das hat bei mir zwar ein bisschen mehr mit dem Skateboarding zu tun, weil auch da funktioniert die Geschichte. Aber also wenn der jetzt bei dir bei Techno ist und nicht bei der Terrace Culture, dann bin ich gespannt, welchen du für die Terrace Culture gepickt hast. Das erzähl mir doch jetzt mal.
Also ich muss wieder sagen, guter Pick, Amma. Adidas Gazelle, sehr gut. Ich glaube, man hätte eigentlich jeden Adidas aus der Zeit nehmen können, ob das jetzt ein Samba ist, aus der Spezialserie. Für mich ist es der Adidas Trim Trap, und zwar, weil der zu der Zeit,
fair,
genau, der war halt sehr, sehr beliebt unter den Fußballfans. So beliebt sogar, dass in Liverpool Sneaker immer noch Traps genannt werden. Also Traps ist Slang für Sneaker in Liverpool. 2019 wurde er zurückgeholt. Der Trim Trap flog definitiv unter dem Radar und wurde von den wenigsten aufgegriffen. Aber das ändert nichts daran, dass er zu der Zeit in den 70er, 80er, 90er Jahren halt sehr beliebt war und sehr oft getragen wurde. Deswegen, wie gesagt, man hätte eigentlich jeden Adidas-Schuh aus der Zeit nehmen können. Gazelle, Samba und so weiter. Für mich war es halt einfach nur wegen dieser Liverpool-Geschichte der Trim Trap.
Okay, fair pick, gebe ich zu. Aber sind wir wenigstens bei der Brand einig?
Ja.
Das ist Adidas. Ich glaube, wir sind auch bei der nächsten Brand einig. Kann ich mir zumindest vorstellen. Bin aber gespannt, ob wir auch dieselbe Silhouette picken. Wir gehen rüber vom Fußball hin zum Basketball. 1891 hat James Naismith Basketball erfunden, also zumindest in der Form, wie wir es heute kennen. Natürlich noch mit so ein, zwei Änderungen. Und wenn tatsächlich irgendwann sogar der Vier-Punkte-Wurf eingeführt wird, dann haben wir da definitiv mal eine Änderung. Aber ich hoffe, das wird so schnell nicht passieren, weil sonst sehen wir Steph Curry halt einfach nur noch von der Mittellinie werfen und dann wird es irgendwann auch langweilig. Aber das an dieser Stelle nur ein kleiner Einschub. Klar ist, Basketball hat neben Hip-Hop den wohl größten Einfluss auf unsere Sneaker-Kultur. Ist ja irgendwie auch logisch. Der Sneaker ist am Ende ein Turnschuh und Basketball ist eine der coolsten Sportarten, die man so zocken kann. Zumal man ja auch den Rest zwischen Schuh und Jersey auch ganz easy abseits des Freiplatzes rocken kann, ohne sich umziehen zu müssen. Das klappt beim Football oder beim Eishockey jetzt eher weniger gut. Von daher auch sehr naheliegend, dass da eben ein sehr großes Style-Momentum vorherrscht. Und der Schuh, der es für mich wie kein anderer verkörpert, ist der Nike Air Jordan 3. 1987 kam die dritte Silhouette von und für Michael Jordan raus und man kennt die Legende, Michael Jordan war ja eigentlich gar nicht so zufrieden. Original wollte er auch gar nicht zu Nike, er wollte ja zu Adidas. Dann ist er aber doch beim Swoosh gelandet, war so mit dem Einer nicht so wirklich zufrieden, mit dem Zweier auch nicht. Fairerweise muss man sagen, im Zweier hat er kaum gespielt, weil eben verletzt gewesen in der Saison. Und auch zum Meeting, also zur Vorstellung des Jordan 3 kam er, ja, gelinde gesagt, ein bisschen sehr zu spät. und war eigentlich drauf und dran, seinen Vertrag aufzukündigen und zu sagen, Leute, ich bin raus. Aber dann kam ein berühmter Designer namens Tinker Hatfield um die Ecke und sagte, guck mal, was ich hier für dich gebaut habe und du kriegst nicht nur den Schuh, sondern du kriegst die passenden Tracksuits und die restlichen Klamotten und das ist doch geil, oder? Und Michael Jordan fand das dann auch geil und 1987 wurde mit dem Nike Air Jordan 3 auch der Jumpman eingeführt. Michael Jordan hat den Schuh am Wochenende des All-Star Games am Fuß gehabt, wo er den ikonischen Sprung von der Freiwurflinie im Rahmen des Slam Dunk Contests verwandelte. Es gibt die legendären Commercials mit Spike Lee. Also all das hat dazu geführt, dass der Nike Air Jordan 3 aus meiner Sicht wie kein anderer Schuh für die Basketballkultur steht. Denn es ist nicht nur ein Schuh, der auch Jahre später im Lifestyle angekommen ist, sondern auch ein Schuh, der direkt erkennen lässt, dass du mindestens ein bisschen was mit Basketball zu tun haben musst. Ja, Jordan 1, fair, auch. Aber ich finde, der Jordan 1 ist mittlerweile schon größer als das Ganze geworden. Und von daher ist beim Jordan 3 immer noch so dieses Momentum zu erkennen, der muss doch mindestens was mit Basketball am Hut haben, sonst würde der diejenige nicht diesen Schuh am Fuß tragen. Also von daher mein Pick für den Bereich Basketball, Air Jordan 3.
Also ich wollte gerade sagen, ich war auf der einen Seite überrascht, dass du den Air Jordan 1 nicht genommen hast, aber auf der anderen Seite nicht, genau wie du es gerade gesagt hast, weil der einfach viel größer ist als Basketball, der steht ja eigentlich für alles. Und deswegen finde ich, der Jordan 3er ist ein guter Pick. Ich bin aber mit einem ganz anderen Basketballspieler gegangen und zwar mit einem, den wir heute schon besprochen haben, Kobe Bryant, und habe da den Nike Kobe 5 genommen. Weil für mich hat Kobe mit dem KD und LeBron Resale und überhaupt die Sneakerkultur in Amerika in den 2010ern dominiert. Und da war ich halt in New York, habe dort gelebt und studiert und habe das halt in erster Hand miterlebt. Und wie gesagt, ich bin etwas jünger als du und Simon und deswegen ist für mich halt Basketballkultur eher die Zeit. Für mich ist Kobe die klare Nummer 2 hinter Jordan. Wegen nur dem Spielerischen, sondern auch, was er abseits des Courts gemacht hat und bewegt hat. Seine Schuhe zum Beispiel, zumindest die Low Tops vom Kobe 5 weiter, waren für mich oder stehen für mich für eine Revolution im Design von Basketballschuhen. Davor haben ja alle oder die meisten Spieler High Tops getragen, aber Kobe hat gezeigt, nein, es geht aber auch im Low Top und nicht nur Smalls, also nicht nur Guards können Low Tops tragen, sondern auch Bigs. Es ist auch nicht ohne Grund der beliebteste Schuh unter den NBA-Spielern heutzutage. Ich glaube, mehr Spieler tragen Kobes als alle anderen Signature-Sneakers. Klar hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass Kobes relativ modern sind, wenn man die mit Jordans vergleicht. Aber PJ Tucker zeigt ja auch, dass man Jordans immer noch tragen kann. Ja, für mich der Kobe 5, der Schuh, der Basketball abseits des Courts, aber auch auf dem Court in den letzten 30 Jahren oder sagen wir mal 20 Jahren gestaltet hat und einfach ein Top-Schuh.
Alright, alright, alright. Okay, wir gehen rüber zur nächsten Kategorie und die nennt sich Gorbcore und das steht für Good Old Raisins and Peanuts und das vereint Hiking und Techwear und es ist in erster Linie praktisch und in zweiter Linie futuristisch und auch immer wieder Trend. Bedeutet also, Dinge, die vielleicht mal mehr als eine Tasche haben und vielleicht mehr als eine Öse und auch ein bisschen wassergeschützter sind und auch funktionieren, wenn man irgendwie in die Berge klettert oder wie so Touristen, die nach Berlin kommen, sich anziehen, wenn sie dann nach Kreuzberg fahren, weil sie denken, sie müssten da irgendwo hochhiken oder halt eben auch im Club funktionieren oder auch in Tokio in der Mitternacht oder was auch immer. Also wir sprechen hier natürlich schon von einem sportlichen Aspekt, also dem Hiking, aber gleichzeitig von Techwear, die nun mal ja eben auch praktisch und auch sinnhaftig ist. Und das verbindet Gorbcore und da haben wir unsere Picks für diese sogenannte Subkultur rausgesucht. Was ist bei dir geworden, Fabs?
Ja, hier muss ich nicht lang schnacken. Es ist der Salomon XT6 Advanced. Einfach, weil man den Schuh genauso viel wie ein Air Force One sieht, gefühlt. Also zumindest in Berlin, wie du gesagt hast, man kann ihn im Club anziehen, man kann ihn wirklich zum Sport, zum Laufen tragen. Man kann den aber mit sehr, sehr vielen Sachen kombinieren. Den gibt's in sehr vielen Colorways. Man sieht den meiner Meinung nach mehr als Air Maxes. Und das allein spricht dafür, dass der Schuh am meisten für die Gorbcore-Community steht. Zumindest in meiner Meinung nach.
Also er hat auf jeden Fall einen Trend. Und der Hype ist definitiv da. Ich meine, wann haben wir angefangen, über Salomon zu sprechen? Ja, wann hat der Mainstream angefangen, über Salomon zu sprechen? Und ich glaube, da sind wir noch nicht mal. Ne? Also von daher, das ist durchaus ein Hype-Thema.
Ja, aber ich finde Gorbcore klar. Es gibt ja auch, es gab schon immer Wandern oder Techwear. Aber für mich ist es wirklich einfach, wenn einer Techwear oder Gorbcore mag oder sich mit dieser Subkultur identifiziert, dann haben die meistens einen Salomon XT6 zu Hause. Und deswegen ist es für mich einfach der Schuh. Aber ich weiß, es gibt in dem Bereich viel, viel mehr Schuhe als nur Salomon. Deswegen, Amma, was war es bei dir?
Ja, ich finde deinen Pick durchaus fair, weil er hat natürlich auch diesen Trendaspekt dahinter. Von daher bin ich gespannt, was die HörerInnen später sagen werden, für welchen Schuh sie sich entscheiden oder ob sie, wie gesagt, die Wahl auf einen ganz anderen fällt. Aber ich bin ein bisschen zurück in die Zeit gegangen und habe mir sozusagen den OG der ganzen Geschichte gepickt, und zwar den 1991 veröffentlichten Nike ACG Air Moab. Das ist eine Mischung aus dem Nike Wildwood und dem Nike Air Warachi, das zusammengepackt und das eben als ACG, also All Condition Gear, aufgesetzt. Eine Marke, eine Subkategorie aus dem Hause Nike, die auch im Jahresende wahrscheinlich nochmal ordentlich Köpfe verdrehen wird, denn da ist zumindest die nächste Supreme Collab geplant und sowas funktioniert ja eigentlich immer ganz gut. Aber auch der Air Moab mit diesem legendären Colorway, diesem leichten Orange dahinter, der durchaus auch sagt so, hey, wir gehen jetzt wandern, aber dann auch sagt, wir machen das sportlich und cool, der steht für mich auf jeden Fall für Gorbcore. Und das ist ein Schuh, der aus meiner Sicht dahingehend auch immer funktioniert.
Ja, finde ich auch. Also ich, beide gute Picks, würde ich sagen. Aber ich stehe bei meinem.
Du klingst echt wie die Schweiz. Ja, aber ich bin ja cool. Mal schauen. 50-50. Ja,
Nein. Okay, ich stehe auf jeden Fall hinter meinem Pick. Also es wird auf jeden Fall, ich wäre überrascht. Ich wäre überrascht, wenn die Listener oder die HörerInnen meinen nicht zum Sieger wählen.
Ah, okay, Shots feiert. Wir schauen, wo wir am Ende des Tages ankommen werden. Kommen wir zur letzten Kategorie. Nach dem Themenbereich Hip-Hop, nach dem Themenbereich Techno, nach Fußball, respektive Terrace Culture, Basketball und Gorbcore, landen wir zu guter Letzt beim Skateboarding. Es zieht uns ins sonnige Kalifornien und damit hin zu den Wurzeln von Skateboarding, aber spätestens durch Tony Hawk's Pro Skater für die PlayStation ist das ja mehr als nur so ein paar Versprengte mit so einem Rollbrett, die ein bisschen Stress machen. Also von daher eine große Subkultur, die auch sicherlich im Mainstream gelandet ist. Aber was ist der beste Sneaker? Was ist der Schuh, an den man denkt, wenn man an Skateboarding denkt? Was ist der Schuh, der stellvertretend wie kein anderer für diese Kultur steht? Fabs, für welchen hast du dich entschieden?
Also ich bin ja selbst kein Skateboarder, aber ich glaube, deswegen kann ich das auch fast besser beurteilen. Und zwar finde ich, der typische Skaterboy oder Skatergirl trägt Vans. Es muss einfach ein Vans sein und für mich ist es der Vans Oldschool. Das Modell ist einfach so zeitlos. Die Brand gibt es schon viel länger als meist andere Brands. Vans hat sich seit über 70 Jahren durchgesetzt. Der Schuh ist einfach toll, bequem, sieht gut aus. Und wie gesagt, wenn ich an einen Skater denke, dann hat der Vans Oldschool an.
Ich kann natürlich nicht verneinen, dass der Schuh eine Wichtigkeit für die Skateboard-Kultur hat. Wir haben ja auch schon eine gesamte Episode zum Oldschool gemacht. Wer sich also noch ein bisschen tiefer in die Materie reinhören möchte, kann das an der Stelle gerne tun. Es fällt mir also schwer zu sagen, Fabs, du hast Unrecht, denn du hast so gesehen nicht Unrecht, aber hundertprozentig Recht hast du auch nicht. Denn es gibt einen Schuh, der das Ganze überlagert. Ein Schuh, der mehr für diese Skateboard-Kultur getan hat als fast jeder andere Schuh. Und das ist der Osiris D3. Warum? Weil er ein unfassbar streitbarer Schuh war, als er 1999 auf den Markt kam. Und auch als er 2001 sein erstes Update bekommen hat, war er definitiv sehr, sehr streitbar. Und das ist er heute auch noch, ehrlicherweise. Dieser Schuh ist ein unfassbar futuristisches Ding. Er ist riesengroß. Ich habe mir vor einigen Jahren im Rahmen der Reissues einen gekauft, weil ich damals keinen haben konnte, weil dieser Schuh einfach so teuer war, das konnte sich niemand leisten. Und von daher musste er zuletzt ran, weil was macht man, wenn man Geld verdient? Man kauft sich seine Jugend zurück. Dementsprechend ist dieser Schuh hier und er hat nichts an seiner Wahnsinnigkeit verloren. Es war eben der Peak der Techwear im Skateboarding, als Airbubbles verbaut wurden, als hier noch eine Öse hinzukam, hier noch ein bisschen was, da noch ein Schutz und so weiter und so fort. Und nach dem Osiris D3 ging es eigentlich etwas weiter runter. Und dann konnte beispielsweise auch so ein Janoski seinen Siegeszug antreten, auch heute noch einer der bestverkauftesten Nike-Modelle aller Zeiten. Aber bis dahin war dieser Osiris D3 stellvertretend für Skateboarding wie kein anderer Schuh. Und sogar darüber hinaus, man denke da an Fred Durst und Limp Bizkit. Da diese Kombination aus Baggy Shorts oder eben Jorts, diesem Schuh und dann halt einem Kapuzenpullover, auch eben von irgendeiner Skateboard-Brand, von Circa, von Osiris, you name it, inklusive der natürlich sehr charakteristischen umgedrehten New Era Cap, meist in Rot, das war einfach das Outfit der End-90er Jahre. Oder der Anfang 2000er auch noch. Und wenn man bedenkt, wie lange sich das Ganze gehalten hat und wie gut dieser Schuh auch verkauft wurde, denn es ist einer der bestverkauftesten Skateboard-Schuhe aller Zeiten. Das ist Wahnsinn. Brian Reed hat leider nicht ganz so viel Liebe für diesen Schuh bekommen, wie er eigentlich verdient hätte, denn er hat ihn ursprünglich designt. Er ist Designer bei Osiris gewesen. Der Name, der aber auf der Zunge stand, war der von Pro-Skater Dave Mayhew, der auch sehr gerne gesagt hat, dass er eigentlich den Schuh designt hat. Also von daher entbrannte dann über die Jahre hinweg ein kleiner Streit zwischen den beiden, wer denn jetzt eigentlich die Credits verdient hätte. Es gibt einen sehr spannenden Artikel, eine sehr schöne Zusammenfassung auf dem The Hundreds Blog, die kann ich dann jedem nur ans Herz legen, der diejenige sich da halt noch tiefer reinlesen möchte. Wie gesagt, ein Schuh, der wie kein anderer fürs Skateboarding stand, egal ob man es jetzt mag oder nicht, aber wenn man an Skateboarding denkt, dann denkt man wahrscheinlich an den Osiris D3.
Tja, jetzt haben wir über ziemlich viele Subkulturen gesprochen. Bei Hip-Hop waren wir uns einig, es war der Nike Air Force One. Bei Rock hattest du den Converse Chuck Taylor All-Star, ich den Vans Authentic. Bei Techno war es bei dir der Nike Air Max Big Window, bei mir die Adidas Gazelle. Beim Fußball Terrace Culture hattest du wiederum die Gazelle, ich den Adidas Trim Trap. Beim Basketball hattest du den Nike Air Jordan 3er und ich den Nike Kobe 5. Bei Gorbcore bist du etwas weiter zurück in die Vergangenheit gegangen mit dem Nike ACG Air Moab und ich bin ziemlich modern geblieben mit dem Salomon XT6 ADV. Und jetzt bei Skateboarding hattest du den Osiris D3 2001er und ich den Vans Old School.
Tja, und jetzt ist die Frage, wer hat recht? Du, ich oder keiner? Und das werden wir klären an anderer Stelle, und zwar auf instagram.com/oshunpodcast. Wir sind gespannt auf eure Auswahl. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr bei der 111. mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News Podcast Own News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O-News und beantwortet die Frage der Woche, powered by StockX. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge O-Schuhen übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon. Eine Apple Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen, denn die war ein Traum. Lina Graham schrieb erst vor wenigen Tagen: einfach Liebe für diesen Podcast. Danke. Wir haben zu danken, tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
Yo, ciao.